Ich hatte diese Woche, glaube ich, die beste Woche der letzten Monate. Und ich bin mir nicht sicher, ob es daran liegt, dass die Herbstseason vorbei ist, Lukas.
Nee, daran liegt's nicht. Ich hatte eine ziemlich beschissene Woche.
Okay, keine Korrelation. Mal schauen. Das werden wir, glaube ich, aber heute und auch wahrscheinlich in der nächsten Episode erfahren. Wir haben ja schon ein bisschen, glaube ich, im Jahresrückblick so verglichen mit den anderen Seasons, die es dieses Jahr gab. Oder letztes Jahr dann natürlich. Wir sind ja schon im Jahr 2025. Und ja, müssen wir jetzt einfach mal gucken. Gehen wir erstmal die Sachen, die noch ein bisschen weiterlaufen. Gehen wir darauf ein.
Genau, und ich glaube, zuerst können wir mal ReZero aus dem Weg schaffen, weil ich glaube, also es läuft weiter, ja, aber es ist im Moment pausiert. Und da muss man ein bisschen dazu sagen, ja, wir haben es letztes Mal schon komplett besprochen, bis zu dem Punkt, wo wir gerade sind.
Genau.
Deswegen, ja.
Also es war gerade jetzt schön wurde der Hype geschürt und dann geht hoffentlich die Action im Februar weiter. Müsste, glaube ich, ja Februar gewesen sein. Weiß nicht, ob wir schon eine Folge dann in der Winterseason besprechen. Wir müssen ja mal schauen, wie unser Aufnahmeplan so ein bisschen ist. Müssen wir mal gucken.
Ja, es wär schon schön, weil sonst können wir in der Winterseason auch nicht drüber sprechen. Also zumindest nicht in der
Also ja,
Vorschau.
sonst hört ihr vielleicht am
Ja.
Schluss, am Rückblick der Winterseason zu nochmal allem. Es war jetzt viel
Und
Aufbau.
dann denkt man sich so, hä, Moment, aber davon habe ich ja gar nichts in der Vorschau gehört.
Genau, war
Ja.
cool und ich glaube, das meiste, was wir damals zur Herbstseason 2024 zu ReZero gesagt haben, stimmt weiterhin. Blue Box, was du ja abgebrochen hattest
Ja.
und was ich jetzt weitergeschaut habe. Bis jetzt, also gefällt mir richtig gut und ich bin auch recht glücklich, dass wir es jetzt aufnehmen und nicht schon ein bisschen früher, weil es gab eine Episode 14, das war jetzt dann zu diesem Aufnahmezeitpunkt die neueste Episode und die war richtig, richtig stark. Aber da komme ich dann nochmal gleich dazu. Ich finde auf jeden Fall ganz interessant. Wir haben jetzt halt dieses mehr oder weniger eigentlich Love Triangle, wurde ja schon so leicht etabliert, dass wahrscheinlich Hina ein bisschen Gefühle hat für unseren Hauptcharakter und dann Chinatsu ja so ein bisschen, also eher ja auf Chinatsu steht. Und wir hatten jetzt schon ein bisschen, dass sich auch Chinatsu und Ea näher kommen. Es gab so, ich nenne es jetzt einfach mal so ein Bett-Moment, wo Ea auf sie fällt, was ich auch sagen muss, physikalisch hat das leider keinen Sinn ergeben. Gerade bei einer Serie, die ja eher schon ein bisschen realistisch angehaucht ist.
Es geht ja um die Gefühle,
Genau.
Julian.
Aber der
Mann,
Moment danach, den hatte ich, glaube ich, auch
du
im
bist doch sonst so ein Romantiker.
Im Rückblick danach erwähnt, dass es schon sehr viel Spannung in der Luft lag. Also man hat auch gemerkt, als er auf ihr liegt, das Gewicht so ein bisschen Gefühl, das heißt der Realismus. Aber dann wird halt die Szene richtig lang gehalten. Es gibt Körperkontakt, sie geht nochmal eine Hand ins Gesicht. Und das ist wirklich so ein Moment, wo im Echtleben dir ja wirklich das Herz ein bisschen höher schlägt oder halt mehr schlägt. Und da dachte ich schon so, okay, das ist jetzt Ende der Folge. Das wird wahrscheinlich aber anders aufgelöst oder so. Was es dann leider auch wurde. Aber zumindest danach weiß man auch so, haben wir schon ein bisschen erfahren, dass Chinatsu auch so ein bisschen natürlich überlegt, wie auch immer. Was ich interessant fand, Chinatsu spricht das nämlich so ein bisschen an und zieht eine Grenze. Also sie spricht so ein bisschen indirekt halt aus, ja, hier, ich weiß, irgendwas ist da gerade in der Luft, aber erstmal, wir wohnen zusammen und wir wollen uns auf sportmäßig Sachen konzentrieren. Und sie zieht mehr oder weniger eine Grenze, was ich echt interessant fand. Und er sagt auch so ein bisschen, dass er jetzt nicht ganz dumm ist, sondern auch so, oh, es wirkt so, als weiß sie das oder was ich fühle, so ein bisschen. Genau, dann neuer Charakter, der eingeführt wurde Karen, das ist die Freundin von dem Badminton-Senpai von unserem Hauptcharakter, Taiki. Und holy fuck, sie ist wirklich richtig attraktiv. Sie ist In-Universe-Model, aber was ich an ihr auch so attraktiv finde, ist ihre Attitüde. Sie wirkt sehr erwachsen, Leben im Griff. Das wirkte für mich schon so ein bisschen so zurückerinnert an die Schule, wo es ein paar Leute einfach gab, wo du schon gemerkt hast, okay, die sind halt einfach schon erwachsen und haben ihr Leben im Griff. Und ja, das fand ich auf jeden Fall ganz nice, so als neuen Charakter, weil sie auch so ein bisschen, also sie ist Freundin von Chinatsu, das heißt, sie weiß auch, okay, Taiki ist in sie verliebt und vielleicht mag sie ihn auch so ein bisschen und denkt sich auch nur so, okay, wieso versucht sie es nicht einfach, was wir alle denken. Aber jetzt will ich weiter drauf eingehen, darum, das ist jetzt ein kleiner Spoiler-Teil. Und zwar, erstmal fand ich ganz cool, ist ja so ein bisschen das Interheim-mäßige, dass unser Hauptcharakter Taiki will ja dann im Einzel oder auch im Doppelspieler mit seinem Senpai zusammen irgendwas gewinnen, sage ich mal so. Das haben die sich beide mehr oder weniger so geschworen. Das war ja so das Ding. Und Taiki verliert im Finale der Qualifikation, okay. Und in der Einzelrunde fliegt er sofort raus. Fand ich zumindest interessant. Man kennt es zwar auch so ein bisschen von Sportanime, dass ja dann irgendwann der zweite Run kommt, wo es dann geschafft wird. Was ich dann interessant fand, war Hinas Reaktion, weil sie hat so halt ganz leicht verzweifelt gefragt, aber er muss doch noch spielen müssen. Es kann ja nicht einfach so schnell vorbei sein, weil Badminton ist halt erstmal ein schneller Sport und dann bist du sofort im Einzel raus. Okay, das fand ich eine echt interessante Szene. Aber weil ich jetzt schon bei Hina bin. Erstmal, sie hat ihr eigenes ID. Ich habe ja jetzt, glaube ich, dir auch schon mal geschrieben, dass ich einfach Hina liebe. Wirklich einer meiner Lieblingscharaktere im Moment. Absolut großartig. Und jetzt kommen wir zu Episode 14. Episode 14 war richtig fucking stark. Erstmal die Regie. In der ersten Hälfte, es findet nämlich gerade so statt, weil Chinatsu hat es weitergeschafft mit ihrem Basketballteam. Und da ist jetzt gerade so, ich weiß nicht, sie spielt gegen den alten Meister oder sowas. Also, die das vorige Jahr gewonnen haben. Währenddessen ist halt, glaube ich, ist es ein Schultag, ich glaube. Und Taiki ist halt so ein bisschen Slice of Life-mäßig mit Hino unterwegs. Und von der Regie wird richtig stark zwischen den beiden Szenen hin und her geschnitten. Es spitzt sich auch so langsam zu, das heißt, das Tempo zwischen denen geht so hin und her. Wird auch so ein bisschen, was sie sagen, übereinander so ein bisschen gelegt, sag ich mal. Hina ist halt einfach mega fucking süß. Liebe sie einfach so sehr. Und dann kommt eine Szene an der Schaukel. Und sie sagen sich so, okay, hier, du bist so abgelenkt, weil jetzt China zu ihr Spiel hat. Wir machen so einen Schuhweitwurf. Also, dass man schaukelt und dann Schuh weit schießt, so ein bisschen. Und der Verlierer muss ein peinliches Geheimnis sagen. Was dann Hina nutzt, um den Schuh nur vor sich zu legen oder halt zu kurz nicht wirklich zu schießen, dass sie verliert. Und in Episode 14 gibt's das Geständnis. Und wie das Geständnis erstmal ist, ist mega süß, wie Hina das macht, als auch wie das zurückgeschnitten wird auf Chinatsus Spiel. Wie sie gerade dann, weil Chinatsu kann hier so sagen, verliert halt, ihr Band reißt, was sie mit Taiki zusammen hat. Und danach auch, die nächsten paar Minuten sind so großartig in Romance-Anime, weil es zeigt so gut, wie Teenager mit sowas umgehen. Weil er hat sie halt nie so betrachtet, dass er oder dass sie halt in ihn vielleicht verliebt sein könnte. Das heißt, er fragt auch erstmal sofort nach so, also meinst mit Ski, also romantisch? Ja, meine ich. Und dann kommen ihm so die Gedanken, okay, wie hat sie sich die letzten Male so verhalten? Und so, fuck, okay, zu dem Zeitpunkt war sie wahrscheinlich schon in mich verliebt. Und er muss halt überlegen, was er jetzt so ein bisschen macht, als auch dann das Awkwarde, okay, man kommt am nächsten Tag in die Schule, wie interagiert man jetzt so ein bisschen? Ja, und es endet damit, dass noch Chinatsu mitbekommt, dass anscheinend Hina das Liebesgeständnis gemacht hat. Also, dass so, sie es ihm so ein bisschen laut sagt, so hier, ich habe ja ein Liebesgeständnis gemacht, das sollst du nicht vergessen. Ja, aber ich finde weiterhin Hinas Charakter einfach so toll, weil sie jetzt nicht irgendwie damit umgeht, dass sie ist ein bisschen peinlich, sie überspielt es so ein bisschen, dass sie halt immer noch mehr Genki wird, aber auch so ein bisschen, dass sie ihn die ganze Zeit daran erinnert, dass sie ein Liebesgeständnis gemacht hat, weil sie will, dass er an sie denkt und so weiter, fand ich richtig toll. Und halt einfach, wie halt die ganze Episode aufgebaut war, war halt echt, glaube ich, die beste Folge von Blue Box. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Fand ich echt toll. Und dann freue ich mich, dass es noch weitere 9, 10, nee, 11 Episoden. 11 Episoden geben wird. Richtig nice. Wir befinden uns in der Gegenwart. Full Dive VR-Spiele, bei denen man eine VR-Kopfbedeckung trägt und als Bewohner einer virtuellen Welt spielt, erleben gerade ihre absolute Blütezeit. An der Spitze dieser VR-Spiele steht ein göttliches Game mit einer weltweiten Spielerzahl von über 30 Millionen. Der Name dieses Spiels lautet Shangri-La Frontier.
Du hast irgendwo vergessen, dass es sowohl Casual als auch Hardcore-Spieler anspricht. Aber für die Copypasta gibt es auf jeden Fall schon mal Respekt.
Ja, du bist 3 Folgen hinterher, weil du ja Deutsch abguckst, ne?
Ja, genau. Also ich habe die letzte Folge, die ich gesehen habe, war bevor der Kampf gegen den Nachträuber jetzt nochmal startet.
Ja, okay.
Genau. Also ich habe noch den Reveal gesehen, aber noch nicht, wie der Kampf losgeht. Also ziemlich genau an der Stelle, wo letzte Season gecuttet hätte, wenn wir nicht schon 3 Folgen im Voraus wären.
Okay, ich habe jetzt dann gerade so das Ende gesehen. Das ist so wie auch damals bei dem Visaimon-Fight, dass es halt 4 Episoden dann sein werden. Kleiner Spoiler, weiß ich nicht, ob das Spoiler ist. Hattest du dann noch den neuen Charakter so ein bisschen gesehen gehabt, den Ninja-Charakter?
Nee, noch nicht, aber ich glaube auch, dass der Versailles-Mon-Kampf war ein bisschen länger als 4 Episoden, oder?
Nee, der war, glaube ich, wirklich einfach nur 4 Episoden.
Okay.
So Teil 1 bis Teil 4.
Ich hatte mich eigentlich noch mit jemandem unterhalten, der gemeint hat, nee, der jetzt kommende Kampf wird wahrscheinlich kürzer, deswegen bin ich gerade ein bisschen.
Naja, ich will dich natürlich nicht zu sehr spoilern, ich kann nur
Ja,
sagen,
klar.
die neuesten Entwicklungen gerade, das ist halt diese Teil 1 bis 4 Episoden, dieser Kampf, finde ich super, gefällt mir richtig gut. Ninja-Charakter kriegen wir ein bisschen was mit. Eher sie, ich weiß gerade nicht, ob männlich oder weiblich. Ich habe es jetzt erstmal als sie gedacht, weiblich, aber kann auch sein, dass es irgendwie so ein Shonen ist, also ein Junge oder so, mit bisschen weiblicherer Stimme. Und sie ist super, der Charakter. Richtig ganky, also gefällt mir richtig toll. Ich fand auch super vorher, das war ja schon vorher, dass auch mal andere Spiele gespielt wurden. Das heißt, wir hatten ja einmal kurz die ein, zwei Episoden Mecha. Das hat mir ganz gut gefallen, dass auch mal andere Spiele gespielt wurden.
Ja, ich weiß nicht, ich fand den Mecha-Kampf interessant auf jeden Fall. Ich fand aber auch da die Darstellung von so einem kompetitiven Spiel richtig spannend. Also, es gibt was Neues, damit hat noch nie jemand richtig rumexperimentiert. Aber jetzt kommt ein Spieler, der sagt, okay, ich probiere es aus, ich habe auch schon eine Idee, baut so einen kompletten Antimeter-Build, gewinnt damit. Andere Leute sagen, hey, jetzt will ich auch probieren und so. Und er selbst sagt ja dann später auch, als es zum Rückkampf kommen soll, ey, ich habe ein Antimeter-Bild gespielt, das funktioniert jetzt nicht mehr. Jetzt sind die Leute drauf vorbereitet. Das finde ich schon, da zeigt Shangri-La Frontier nochmal, dass es eben genauso Sachen verstanden hat. Und dass es nicht wie jetzt irgendwie andere VR-MMO-Anime sagt, ja, das ist eine Spielwelt, aber als Spielwelt macht es gar keinen Sinn. So.
Und so, ich muss leider sagen, glaube ich, dass jetzt bei dem Lycaion, ich weiß gerade nicht mehr, wie das Ding heißt, bei dem
Ja,
Kampf.
deswegen nenne ich es auch die ganze Zeit nur mit seinem
Okay.
Untertitel.
Ja. Konnte ich es nicht so ganz genießen und war ein bisschen angespannt, weil irgendwie war ich mit allen Ausgängen, wie das hätte sein können, unzufrieden. Also, erstmal hätte ja sein können, dass sie jetzt schon besiegen. Weil ich auch irgendwie so meh fände, gerade weil auch es die eine Gilde gibt, die sich ja dem nur verschrieben hat.
Ja,
Nicht besiegen,
das würde ich auch nicht so gut finden.
fand ich eher so auch meh, weil gerade was da noch so kommt, richtig angestrengt, eigentlich hätte ich es schon gefunden, dass sie es halt verdient hätten, aber halt nicht zu dem Zeitpunkt so ein bisschen. Und dann irgendwie so was anderes, das entweder weggeht, zweite Phase. Andere Dinge, dass man noch mal irgendwann dagegen kämpfen muss oder
Er
sowas,
despawnt.
fände ich auch nicht so toll. Und da war ich dann die ganze Zeit so irgendwie, ah, irgendwie, keine Ahnung, kann ich es gerade nicht so ganz genießen, fand ich ein bisschen schade. Aber es lag, glaube ich, vielleicht eher an mir. Du kannst dich auf jeden Fall auf gute Animation freuen. Also da sind so ein paar Szenen, die richtig geil sind.
Ja, ich glaube, das ist so ein, das ist, glaube ich, so generell die Bottomline für Shangri-La Frontier. So dieses, es hat storytechnisch nicht so wirklich viel Tiefgang. Dafür hat es Worldbuilding-mäßig verstanden, wie eine Videospielwelt funktioniert. Natürlich nimmt sich da auch einige Freiheiten, gerade so diese spezifischen Szenarien und so weiter, das kennt man so nicht. Man kann sich zwar irgendwie schon ein MMO vorstellen, bei dem sowas funktioniert, aber ist halt normalerweise nicht so. Von dem abgesehen, storytechnisch eher so, naja, aber die Animation ist dafür krass.
Gerade dann jetzt die letzte Folge, dann so ein bisschen die Climax-Folge, wird natürlich dann nochmal ein, zwei geile Dinge da passieren, die dann schön dargestellt werden. Ich bin auch gespannt, was du zum neuen Opening sagen wirst, weil du bist ja noch nicht so weit, dass die Hälfte erreicht ist und das heißt, die letzten 2 Folgen ist jetzt ein neues Opening.
Ja, ich bin noch bei Red or Green jedes Mal.
Ja, neues Ending ist natürlich auch da. Aber ja, Opening bin ich auf jeden Fall auch gespannt, was du dazu sagst. So, gute Unterhaltung, freut mich. Gerade auch jetzt, weil ich schon ein bisschen gesehen habe, wie es jetzt ausgegangen ist, Teil 4, freue mich dann, wie es weitergeht. Das wird, glaube ich, ganz nice werden. Und ja, also für mich ein Charakter, wo ich mich dann drauf freue, Ninja-Charakter, wie der weiter eingebaut wird, da habe ich Bock drauf, auf Erzi. Obwohl jetzt Akane ist wahrscheinlich dann weiblich, ne, wenn ich jetzt hier so sehe. Ja, und genau, das wird, glaube ich, die Charakterdynamik, die jetzt dann so entstehen wird, weil wir, da kommen ja noch mal die anderen beiden aus dem Mecha-Game, kommen ja auch noch dazu oder sollen dazukommen und so weiter. Das wird, glaube ich, ganz geil.
Okay, kommen wir zu dem heimlichen Highlight von der Season. Ich sag deswegen heimlich, weil natürlich sowas wie Dandadan, weiß jeder, ja, das ist krass, das ist ein großes Ding, aber Orb hat uns, glaube ich, beide überrascht.
Ja.
Und auch nachhaltig überrascht.
Ja, auf jeden Fall.
Ich würde für die Serie tatsächlich am liebsten einfach sagen, unsere komplette Besprechung ist Spoilerteil und schaut euch das Ding an, weil es ist wirklich schwer, gerade den aktuellen Stand zu besprechen, ohne mehrere Dinge vorwegzunehmen,
auf jeden Fall,
die
auf jeden
schon
Fall
für viele Spoiler sind. Deswegen, ich schieb einfach mal komplett Orb in den Spoiler-Teil. Ihr könnt wiederkommen, wenn ihr euch das soweit angeschaut habt. Und nutzt auf jeden Fall die Gelegenheit, weil es ist halt ein Historiendrama. Wenn euch sowas gefällt, absolut fantastisch. Wenn euch sowas nicht gefällt, man kann dem Ganzen mal eine Chance geben. Zumindest so, weil es ist immerhin noch ein bisschen Thriller, ein bisschen Spannung mit drin. Ja, genau. Also das würde ich so allgemein sagen. Wenn du noch was allgemein zu sagen hast, dann jetzt. Ansonsten würde ich nämlich sagen, wir machen einen Spoiler-Teil.
Nee, gehen wir in den Spoiler-Teil.
Okay. Ja, wir haben jetzt schon den zweiten Shift in Protagonisten gesehen. Und ich habe so langsam ein bisschen das Gefühl, wir sehen zwar zum einen das Offensichtliche, diese Entwicklung dieser Idee, beziehungsweise die Geschichte dieser Idee, aber ich glaube, viel eher sehen wir die Geschichte von Novak, weil ich glaube, auch jetzt, nach diesem nochmals 25 Jahre Zeitsprung, sieht Novak aus wie ein bisschen älterer Mann, er sieht durchaus verwundet aus, wir sehen ja jetzt in der aktuellen Folge, dass sein eines Auge auf jeden Fall kaputt ist. Und ich bin so gespannt, wie es jetzt mit ihm weitergeht. Nachdem natürlich Okshi, unser Goat,
ja,
leider hat es nicht geschafft, nachdem er wirklich so berserkmäßig 6 Leute auseinander nimmt, in so einem Setting, was ja doch eher ja realistischer ist über die meiste Zeit. Ja, naja. Genau, für Badeni tut es mir ein bisschen weniger leid. Der ist ja wirklich ein Arschloch. Und das Schicksal von Yolenta haben wir ja noch gar nicht richtig gesehen.
Genau.
Ich gehe davon aus, dass das mit Novaks Auge auch was mit ihr zu tun hat. Aber ich glaube, das werden wir jetzt auch in den... Was sind das noch? Ich glaube, es sind noch 9 Folgen. Ich glaube, da haben wir noch genug Zeit, so Sachen zu ergründen.
Ja, so wie ich auch verstanden habe, wird wahrscheinlich eine Komplettadaption werden. Müssen wir mal schauen.
Wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ey, ganz ehrlich, so Komplettadaption von Studio Madhouse, das hatten wir... Das war in den Nullerjahren so der Goldstandard. Mal schauen, ob wir das wieder zurückbringen können.
Ich fand auf jeden Fall die Charaktere, als dann Okshi, das waren ja so 2-3 Episoden, wo er noch mit seinem Kumpel da zusammen war.
Ja, das war nur die erste Episode, glaube ich.
Sicher?
Ich meine schon, der ist recht schnell gestorben. Kann sein, dass es auch 2 Episoden waren, also das ist jetzt aber auch nicht so wichtig.
Als dann so Badeni, als die Truppe zusammen war, beziehungsweise auch alle drei, ja, als dann noch Yolenta dazugekommen sind, fand ich eine tolle Truppe zu dritt, weil die alle recht unterschiedlich waren. Ich habe mir zum Beispiel damals aufgeschrieben, da ich den Monolog von Yolenta zu lesen und schreiben, als Okshi so ein bisschen fragt, was sie darüber denkt, richtig interessant fand. Und dann, ich glaube, sogar in der gleichen Episode, kann aber auch sein in der nächsten Episode, Badenis Sicht zu dem Ganzen, dass er halt sagt, so nee, nicht jeder soll halt lesen und schreiben können, das sind halt besondere Fähigkeiten und sonst wird auch viel Falsches verbreitet.
Man muss auch sagen, bei denen ist ein riesen Arschloch, dass er sagt, nicht jeder sollte seine Gedanken festhalten dürfen, ist schon eine miese Aussage, so nicht jeder ist es wert. Aber auch generell, das, was Okshi ja umgebracht hat, ist mehr oder weniger die Arroganz von Badeni, dass er sich gedacht hat, so, mein Modell ist fertig, jetzt alle Vorsicht aus dem, ja, alle Vorsicht raus. Ich sag jetzt halt auch ganz einfach einem Fremden, dass ich die Astronomie studiere. So, mir doch egal, ob das irgendeinen Verdacht aufwirft. Ja, schade, der Typ ist halt Inquisitor. Glückwunsch.
Ja, ich fand zumindest eine
Du
ganz,
hast gerade Okshi umgebracht. Was
ja,
soll
ich
das?
fand eine gute Charakterisierung, dass ja noch kurz das eine Detail reinkommt, dass seine Forschung gestohlen wurde, er verraten wurde, was ja so ein paar
Ja.
Aspekte von ihm dann so erklären konnte, weil er ja schon auch gerade, auch wenn man natürlich sagen kann, okay, er ist. Weil er ja auch sagt, so hier, nee, ich verbrenne jetzt dein Buch, ich mach das und das. War ja meistens eher Deckung. Er hat ja immer mehr oder weniger ja dann die guten Sachen gewählt, dass er Okshi noch sein Auge am Schluss gelassen hat, dass er Sachen verraten hat, etc. pp. Das fand ich zumindest ganz interessant und hat für mich dann bei dir als Charakter auch nochmal viel stärker gemacht bis zum Ende hin. Okshi habe ich auf jeden Fall irgendwann mal die Cheats gemacht, einfach Best Boy, lass ihn doch studieren.
Die Nummer mit wir tätowieren Bettler fand ich aber auch irgendwie ein bisschen. Naja. Also das ist schon. Ich meine, er sagt, das ist ein Longshot und weiß nicht, ob das klappt. Aber das ist schon. Das ist die Untertreibung des Jahres. Oh, also eigentlich brauchen wir richtig Glück, damit das funktioniert. Das hat er sich überhaupt nicht überdacht. Das ist einfach so.
Also die
Naja,
Szene, das
egal.
fand ich, glaube ich, auch die dümmste und schlechteste Szene in dem ganzen Setting, in der ganzen Serie. Ich musste echt kurz auflachen, weil das echt so over the top war.
Ja.
Ich dachte halt, was für mich realistischer gewesen wäre, was ja auch das ähnlich ungefähr funktioniert hätte, wäre halt mündliche Übertragung. Weil es ja auch
Ja.
früher einfach so war. Darum, das hätte ich sogar noch okay gefunden, wenn er halt allen so mitgeteilt hat, so hier merkt ihr diesen einen Satz oder diese zwei Sätze oder so weiter.
Vor allem gerade, weil es ja auch um die Geschichte von Okshi ging. Es ging
Richtig.
ja um sein Buch, was ja sowieso eher Narrative war und kein Sachbuch. Und das
Ja.
hätten sich die Leute auch merken können. Und das wäre, wie die Verbreitung von so einem Märchen hätte das Fuß fassen können. Aber nein, das ist direkt so, also das fand ich wirklich
Ja,
nicht gut.
tätowiert fand ich richtig doof.
Vor allem, weil eigentlich die ganzen Charaktere, die wir sehen, Rafale ist super clever und verschlagen. Yolanta ist auch jemand, der zwar ein bisschen naiv ist mit dem, wem sie vertraut, die aber auch sehr clever ist in ihrer Vorgehensweise. Und auch Okshi ist nicht clever, aber er kann gut kämpfen. Und Badeni ist einfach nicht clever und ein Arschloch. Und arrogant noch dazu, so. Weiß nicht, also Badeni hat keinen guten Eindruck hinterlassen.
Ja.
Außerdem sieht er voll dämlich aus mit seinen langen Haaren und der Mönchsglatze.
Okay. Yolanta hat mir so leid getan, als auf einmal so, oh nein, jetzt wird sie doch damit reingeholt und nein, nicht Yolanta. Aber zum Glück wurde sie dann befreit. Da freue ich mich auch noch drauf, sie jetzt dann erwachsen zu sehen.
Das fand ich auch total spannend, dass man gesehen hat, dass die Leute dem Grafen, glaube ich, schaden wollten, indem sie Novak schaden, der ihm nahesteht. Es war nicht der Graf, es war irgendein hoher geistlicher Bischof oder so. Auf jeden Fall, die wollten Novak schaden, weil er ihm nahesteht und um ihm Macht zu nehmen und dafür wollten sie über Yolanta gehen und sie foltern komplett grundlos, weil sie keine richtigen Beweise oder Vermutungen hatten, sondern einfach gedacht haben, ja, wir foltern sie und wenn sie dabei stirbt, dann ist ja egal. An Novak wird nur hängen bleiben, dass seine Tochter Ketzerin ist. Und dass gerade das war, was die auszubildenden Inquisitoren gedreht hat, wo die gesagt haben, ja, was, wenn die Leute die Wahrheit sagen und wirklich nichts wissen, das fand ich spannend, zumal das ja auch die komplette Antithese ist zu dem, was Novak ihnen gesagt hat. Novak hat ihnen ja gesagt, ja, die lügen halt, du musst denen halt nur weiter wehtun, bis sie die Wahrheit sagen. Was, wie wir ja wissen, so funktioniert Folter nicht. Leute erfinden dann irgendwas.
Wird ja sogar erwähnt, genau das, okay, kann halt irgendwelche Infos
Ja,
kommen.
genau. Ich meine auch das, was die Frau, die sie da gefoltert haben, gesagt haben, nee, ich wusste das von meiner Nachbarin. So, ja, ey, das hat sie sich ausgedacht, so.
Ja.
Aber auch interessant, dass wir dafür zumindest keine Auflösung bekommen haben. Das heißt, wir können uns als Zuschauer immer noch denken, hat sie sich das ausgedacht? Ist das die Wahrheit? Ja, es ist so ein bisschen folteragnostisch. Bis zu dem Punkt, wo wir dann eben sehen, dass Leute sagen, ey, wir foltern die einfach zu Tode und das Einzige, was hängen bleibt, ist, ja, die war Ketzerin.
Ja, Novaks Reaktion auf das Ganze fand ich dann auch echt solide, dass er halt erstmal so nicht unbedingt realisiert, aber halt nicht reagiert, aber dann am nächsten Tag halt alles über ihn kommt und er auch nicht sofort, also wir haben ja nicht gesehen, werden wir vielleicht noch sehen, was er danach gemacht hat, aber dass er erstmal so, okay, stimmt es, was ist passiert, wie auch immer. Ich fand aber zumindest in Yolanta-Szene ganz interessant einfach, dass wir jetzt auch so, wie halt der Kumpel von Okshi damals, Nebencharakter jetzt in der Serie, aber halt so ganz kleine Charaktere, die in der Geschichte am Schluss, denke ich mal so, dass das Ende ist, dass dann halt das System akzeptiert wird, dass auch solche Leute halt irgendwie Einfluss haben, der halt einfach nur eine Frau nicht foltern wollte, aber schlussendlich dann das Ganze zur Wahrheit führt. Und dann jetzt die neueste Folge haben wir ja dann, weil leider unsere zwei Buddies gehängt wurden, wo auch unbedingt die Kamerafahrt noch zum Zeigen genutzt wurde, dass ihr die beiden auch wirklich hängen sieht, aber dafür konnte ja Okshi noch zumindest den Himmel sehen.
Auf jeden Fall ein bisschen mehr Closure als Rafal bekommen hat.
Aber jetzt haben wir die ganz interessante Struktur, dass es ja wahrscheinlich in die Vergangenheit und jetzt aktuelle Zeit so ein bisschen hinhergesprungen wird, dass wir, okay, irgendwas vor 25 Jahren, was passiert ist, vielleicht mit Schmidt. Denkt man, dass irgendwie Schmidt und dann irgendwie Novak sich irgendwie treffen oder so, so wie es ja aussieht.
Aber ich liebe einfach auch Schmidts Einführung und Schmidts Philosophie so. Die bekommen wir ja direkt in so einem mehr oder weniger Verhörzimmer, ist jetzt noch kein Folterzimmer. Aber er setzt sich erstmal hin und sagt, ja, also ich bin Naturwissenschaftler. Ich sehe da aber gar keinen Konflikt mit Gott. Also für mich ist das keine Ketzerei. Ich will nur Gottes Wahrheit halt bringen und verbreiten und erforschen. Und dann dieser absolute Chat-Move so, habt ihr schon mal was von Schwarzpulver gehört? Wisst ihr, das ist so ein krasses wissenschaftliches Ding. Also so drei Sachen mischt man zusammen. Ich will jetzt eigentlich auch nicht genau ins Detail gehen, aber ich werde euch jetzt wegblasen.
Ja.
Also Schmidt ist schon. Also, er übertrifft jetzt noch nicht Okshi, aber er ist schon nah dran, mein Favorite zu werden.
Ja, für mich ist er auch so ein bisschen so die Anime-eskeste Figur.
Ja, auf jeden
Wo dann
Fall.
ja auch das ganze Schwarzpulver selbst das auch noch mit reinspielt.
Das wird so ein bisschen gegenbalanciert durch das, dass wir wirklich zuerst seine Philosophie kennenlernen,
Ja.
die ja schon, das ist ja schon was, was viele Wissenschaftler, gerade auch historische Wissenschaftler,
Genau, ja.
Haben so diese Glauben spielt eine große Rolle in der Gesellschaft, Wissenschaft spielt auch eine größer werdende Rolle. Wie balanciert man das gegeneinander? Und ich glaube, das ist auch eine sehr relevante Figur jetzt für das, wie letztendlich die Philosophie von Orb am Ende stehen bleibt.
Bevor wir das Ganze abschließen, neben als die Bettler den Kopf tätowiert bekommen haben, der Szene, wo ich auflachen musste, muss ich noch wegen einer anderen Szene lachen. Und zwar der another-mäßige Tod, als der eine weglaufende Rekrut sich selbst aufspießt. Wo ich auch so, weißt du noch? Ja. Das war vorhin, weil als du über Okshi geredet hast, der ja gegen sechs Leute kämpft, in der Szene, wo es so einfach. Ach,
Vor allem
Göttchen.
das wirklich. Das ist so ein bisschen auch ein karmischer Tod, weil ja Novak, das war ja die Stelle, wo er sagt, hey, du musst ja auch bereit sein zu sterben, wenn du
Ja.
kämpfst, und du siehst nicht so aus, als wärst du bereit zu sterben. Er realisiert dann für sich selbst, nee, ich bin noch nicht bereit hier zu sterben, und rennt weg. Dass er dann praktisch für nichts gestorben ist, ist auch irgendwo ja ein Kernpunkt von Okshis Arc, der ja auch sagt, er möchte für eine Idee sterben, er möchte für was kämpfen, was Sinn hat, statt nur für Geld zu töten.
Danach kam natürlich auch kurz die Szene, wo dann Novak merkt, oh Scheiße, er wollte oder er ist bereit zu sterben. Verdammt. Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall weiterhin. Ist auch echt ein super Anime, der halt einfach auf Netflix passt. Das hat mir damals schon gesagt, dass die Netflix-Serien dieses, also letzte Season, in der Herbst-Season, mega gepasst hat. Schöne Abwechslung. Hat mich jetzt auch schon jemand angesprochen, weil er halt Netflix halt so hier. Ich habe gehört, dass das gut sein soll. Ja, kannst du dir angucken.
Ich glaube auch, die kommenden Netflix-Shows werden ganz gut, aber dazu werden wir dann wahrscheinlich in unserer Winter-Preview noch ein bisschen mehr sagen können.
Ja. Is It Wrong to Pick Up Girls in a Dungeon Staffel 5? JC Staff hat sich auf jeden Fall übernommen. Hatten ja so viele Serien in einer Season und dann manche ist jetzt nach 11 Episoden. Es wird insgesamt 15 geben, pausiert. Der reguläre TV-Neustart ist, glaube ich, irgendwann im April, im Februar oder sowas. Ist es noch auf einem dieser komischen Pay-TV-Sender? Darum keine Ahnung, wann es dann nochmal richtig veröffentlicht wird oder so. Ich habe ja gesagt, ist möglicherweise bis jetzt meine Lieblingsstaffel. Weiterhin finde ich einfach mega lustig, wie das ED so schamlos horny ist. Aber weil auch Freya drin vorkommt, muss ich auch immer wieder sagen, damn, ihre Kleidung über die ganze Serie. Sie im weißen Kleid, wenn sie ihre Kleider locker trägt. Huiuiui. Aber dieses ganze Ding, wie sich halt auch manchmal so als unschuldiges, verliebtes Mädchen verhält, ist halt einfach cute as fuck, obwohl sie halt einfach diese Göttin ist. Ich hätte ja auch damals gesagt, es geht ja auch so ein bisschen darum, dass manche ihrer Familiencharaktere will halt nicht, dass halt diese Göttin so weit fällt und zu einem dumm verliebten Mädchen geht und Göttin muss Göttin bleiben. Es gab jetzt dann schon die erste große Auflösung. Ich hätte gesagt, ich fand das Setup damals, was glaube ich noch die neueste Folge war, die ich dann in der Preview oder halt, wir waren ja schon mitten in der Season erzählt hatte, fand ich mega gut. Die wurde aber auch schon ein bisschen aufgelöst. Fand ich auch cool, weil dann auch mal wieder Hestia einen coolen Move machen konnte. Das hat mich für sie gefreut. Und jetzt sind wir eigentlich so gerade in der Action. Also erste Episode gab es jetzt ein bisschen Action und das heißt, wir werden in den nächsten 4 Episoden dann noch mal ein bisschen mehr Action haben und darum kann ich verstehen, wenn es dann aufgeschoben wird. Ich hatte auch kurz erzählt, Battle Healer gab es so eine Szene, die halt echt brutal war und cool, weil die Person ist irgendwie so mit Hautfetzen, also sie wurde halt lebendig verbrannt und sie hat halt irgendwie Autoheal an und dann halt ihre Kleidung ist verbrannt, weshalb sie dann so halt nackt die Leute aber mit ihrem Heilstab fertig macht, während sie halt so ihre verbrannte Haut, wo du halt unten drunter die Sehnen und so weiter siehst, so langsam sich heilt. Mega gute Szene, aber auch das, was ich glaube ich in der letzten Season gesagt habe, wieso ist dann manche auf einmal so teilweise brutal, wo Leute irgendwie hier mit Elektrizität auf einmal sterben, verbrennen, Blut mit richtigen Schreien, so war nicht irgendwie weggeschalten oder sowas.
Also du sagst mir, man merkt ganz krass, wann der Light Novelist, ist das ja, glaube ich, angefangen hat, Fire Punch zu lesen.
Also es liegt nicht unbedingt deswegen. Es wird ja auch wahrscheinlich in anderen Light Novel Adaptionen halt so ge vielleicht geschrieben, aber halt die Anime Adaption, dass sie das dann auch noch mal ein bisschen so drauf zeigt, kenne ich nicht unbedingt so. Und gerade bei der Machi, was ja auch schon so ein bisschen eher so PG-mäßig wirkt, so kann bei uns halt so 12er Serie vielleicht, dachte ich auch schon ein bisschen, oh okay, für das Setting finde ich immer ganz cool. Aber ja, ich werde dann glaube ich noch mal dazu sagen, wenn halt alles fertig ist. Bis jetzt gefällt mir ganz gut Freya, so als der Hauptcharakter, um den es dann so ein bisschen geht, finde ich cool. Und dann hoffe ich einfach mal, dass dann die Action gut aussieht. Demon Lord 2099. Hattest du abgebrochen, oder?
Den habe ich gedroppt. Ja, also wir können auf jeden Fall bis zu dem Ende von, wie hieß er nochmal? Markus. Bis dahin können wir auf jeden Fall sprechen. Als es dann an die Akademie ging, habe ich mir gedacht, boah, das ist genau die Scheiße, die ich diese Season vermeiden wollte. Ich bin raus, ist
Aber
mir egal.
Lukas, es ging nach Akihabara und wir sind Antenne Akihabara.
Ja, aber Akihabara ist dort auf einmal irgendwie so eine hochtrabende Schule der Eliten. So, nee, ich war in Akihabara, das ist nicht so hochtrabend.
Ja, so halb, also die Schule befindet sich da in diesem Akihabara-Ding. Aber so, wie fandest du den Endfight mit Bossfight?
Bisschen enttäuschend. Generell, der ist stark gestartet. Ich mochte gerade die Handlung, gerade das, wie die Charaktere sind, gerade auch wie unser Demon Lord sich verhält, weil es eigentlich genau wie es haben will. Er ist nicht so dieses edgy-Protagonisten-Zeug, was teilweise ja super viel gemacht wird. Er ist aber auch nicht dieser weinerliche, der dann versucht, jeden davon zu überzeugen, dass es doch eigentlich so und so richtig ist. Und er hat natürlich auch diesen Power-Trip-Moment, wo er sagt, hey, wie sieht's aus, willst du mir nochmal dienen? Das ist das letzte Mal, dass ich frag. So, und dann auch das durchzieht. Ja, also entsprechend, ich fand an vielen Stellen den Protagonisten eigentlich sehr gut. Ich finde auch die Idee, den Helden wiederzuholen und dass der Held auch unsterblich geworden ist und sagt, boah, eigentlich habe ich da gar keine Lust drauf, finde ich auch einen interessanten Ansatz. Gerade auch, was diesen Kampf zwischen dem Helden und dem Untergebenen von dem Bösen angeht, wo der Untergebene von dem Bösen sagt, hey, das ist aber egal, weil mein Boss wird hier sowieso nicht verlieren. Und der Held sagt so, Puder, nee. Also, nee, der geht hier sowas von drauf. Ja, finde ich auch. Ich finde eigentlich, es hat alles weitestgehend gestimmt. Du hast halt oft wirklich dumme Sachen gehabt. Das ist aber auch fein bis zu einem gewissen Punkt. Aber ich wusste, dass genau diese Sachen sich in diesem Akademieumfeld so umschwenken, dass es mir keinen Spaß mehr machen wird. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, ich mache hier einen Cut. Für mich ist die Serie was 8 Episoden lang. Das Ende ist ein bisschen underwhelming, aber naja, war ganz okay. Statt jetzt was weiter zu gucken, wo ich weiß, okay, das Setting wird mir nicht mehr gefallen, die Charaktere werden sich vielleicht nicht so entwickeln, wie ich Lust drauf habe. Und es war ja eigentlich ganz okay. So, ich will es mir jetzt nicht im Nachhinein noch ganz kaputt machen.
Ja, also so, die Serie hat sich halt nicht über den Plot getragen, sondern eigentlich nur über Welthol und ein bisschen Machina. Und es hat sich, kann ich auch sagen, so bis zum Ende eigentlich durchgezogen. Ich würde dann kurz nochmal kleinen Spoiler-Teil jetzt einfach mal machen.
Ja,
So noch
gerne.
ein
Du
paar
kannst mir dann
Sachen.
erzählen, was ich verpasst habe.
Genau. Erstmal noch zu dem dann Endfight. Ich fand's lustig, natürlich hat Welthol eine zweite Phase.
Ja, natürlich.
Die
Das ist
ja
ja aber
auch,
klar.
was er auch später, weil er dann wirklich Gamer geworden ist, auch in Text einem anderen Boss sagt, natürlich hat er eine zweite Phase. aber ich fand zum Beispiel ganz cool, was du gerade erwähnt hast, weil halt Gram hat ja als Held gegen die eine Sekretärin, die Japanenglisch-Sekretärin da gekämpft, dass die dann zusammen unterwegs sind, fand ich ganz nice.
Ah, okay, die sind dann zusammen unterwegs.
Ja, das war das sogar eine, ich glaube, in der Endfolge, dass die dann kurz zusammen in den Bus steigen oder Zug oder so.
Das kann schon sein.
Ja, natürlich habe ich mich gefreut, dass Welthold am Schluss seinen silbernen und goldenen Playbutton bekommen hat, den man im Hintergrund gesehen hat. Wichtigste, glaube ich, in der ganzen Serie. Und was ich interessant fand, was du ja noch mitbekommen hast, dass er ja dann zu Machina Aishiteru sagt. Wo ich dann natürlich zu fragen, okay, romantisch oder nur wichtig?
Oh, das ist übrigens auch sowas. Ah, wir sind jetzt im Spoiler-Teil und eigentlich wäre es in einer anderen Serie gewesen, aber naja, ich muss es trotzdem noch loswerden. Als in Shangri-La Frontier hier Sanraku zu Saiga Zero sagt, oh, der Mond ist heute aber schön. Und ist sogar
Ja.
als Nicht-Japaner weiß, Bruder, das solltest du so nicht sagen.
Aber genau, da war ich mir nicht sicher. Ich glaube, es soll romantisch sein, auch, das ist leider ein bisschen die Enttäuschung dann auch zu den letzten 4 Episoden. Ist eigentlich nicht mehr so wirklich zwischen den beiden dann sowas romantisch. Also wird nicht irgendwie so gezeigt oder so. Weil ich ein bisschen schade fand. Aber genau, Akihabara fand ich zumindest das Setting ganz interessant, weil in Akihabara ist so zweigeteilt. Es gibt halt, weil wir hatten ja gesagt, das Setting ist ja so ein bisschen Shadowrun-mäßig, das heißt, es gibt Magie und Fantasy-Zeug, aber halt in der Cyberpunk-Welt. Und Akihabara ist so zweigeteilt. Also es gibt dann halt, wo auch die Schule ist, so das Magie-Alt-Fantasy-Ding, wo es dann auch irgendwie so ein Dungeon, sage ich mal so, gibt, wie man sich so vorstellt. Und halt diese Magieschule, die sich anscheinend, glaube ich, war das irgendeine irische Schule, irgendwie sowas orientiert, also die ist irgendwie da genommen worden als Vorlage. Und halt den Cyberpunk-Teil. Ich fand's okay, Welthol halt als Schüler ist halt mega lustig. Und natürlich dann einfach als Welthol Dämonenkönig da so reinkommt. Der Charakter, der halt da so eingeführt wurde, ist halt Hisuki, sie ist halt Tsundere so ein bisschen und in diesem Akihabara-Ding gibt es halt einfach drei Familien, die irgendwie jeweils eine Regilie haben und als drei Familien über halt Akihabara in Anführungsstrichen regieren. Hisugi hat irgendwie ihr Regalia verloren und ihre Eltern wurden getötet, darum ist ihre Familie nicht mehr mächtig. Der andere ist so ein Goblin, der halt einfach mit Goldkette so ein bisschen der Yakuza-Typ ist der Stadt, aber halt darum auch irgendwie auf Hisuki so ein bisschen aufpasst. Und dann haben wir die so ein bisschen Cyborg-mäßige Direktorin der Schule oder sowas. Und ich muss sagen, Hisuki als Tsundere funktioniert halt mit Welthol richtig gut. Weil Welthol spricht zum Beispiel auch so, hat dieser Gag mit, er spricht immer ihren Namen falsch aus, aber wissen halt, dass er es mit Absicht macht, weil mit allen anderen, wenn er dann so sagt, so hier Hisuki ist da lang gegangen oder wo ist denn Hisuki, sagt sie halt ihren Namen richtig. Und es gibt einfach so eine scheißgeile Szene, Lukas. Und zwar machen sie halt so ein bisschen Sleepover, weil sie hat halt keine Freunde und wird halt auch so ein bisschen gemobbt. Weil sie halt angeblich dann keine magische Energie hat oder so. Und dann übernachten die halt bei denen. Sie ist halt mega der Fighting Game Typ. Machina ist halt dann einfach so mega competitive, aber sie geht dann halt ins Bad, will halt baden und da ist halt Welthol. Welthol halt komplett nackt. Sie kommt halt so halbnackt mit ihrem Handtuch so rein und er sagt so, ah, Hisuki, komm doch mit rein. Schau meinen tollen Körper an. Ist er nicht toll? Du hast ja auch einen tollen Körper, wie er halt so ist. Mega gut. Und am Schluss sitzen die auch zusammen und chillen da halt einfach zu zweit, weil ich halt echt toll finde, einfach so. Weil es halt einfach Welthol, ihm ist halt so ein bisschen eigentlich egal. Und auch so ein bisschen haben die halt echt ganz lustige einfach Dynamik, die drei. Machina fände ich ja einfach immer mega cute. Gibt's auch so eine Szene, als er irgendwie den Boss legt, also jetzt im Videospiel, als er streamt, wo sie halt im Nebenzimmer so ganz schnell klein klatscht für ihn. Und ja, am Schluss so ein bisschen das Ding ist halt, dass dann Hisuki diese drei Regalien, wenn sie die halt trägt und irgendwie wird halt so ein komisches Ritual gemacht und dann geht in ihr der Körper, in ihr Körper, der Geist von Meldia, was ja diese Göttin ist. Und da fand ich ganz interessant, weil du gerade gesagt hast, dass Gram ist ja unsterblich geworden und hat eigentlich so Bock drauf. Hisuki sagt die ganze Zeit so, oder hört die ganze Zeit so, es tut mir leid, es tut mir leid. Wir denken halt, okay, es liegt vielleicht daran, dass sie irgendwelche Erinnerungen hatte, dass sie vielleicht dran schuld war, dass ihre Eltern gestorben sind. Stellt sich raus, es ist die Göttin. Und zwar, vielleicht auch zum vorigen Titel so ein bisschen Verbindung zu schlagen mit Danmachi. Hier ist nämlich auch die Göttin, ist verliebt gewesen anscheinend so ein bisschen Gram, dachte hier, ich gebe ihm unendliches Leben, finde er bestimmt geil. Und als sie dann gemerkt hat,
Fand
dass,
er nicht so geil.
richtig, aber ich fand richtig toll in der letzten Episode, wie es aufgelöst wurde, weil halt Welthol sagt so hier, das ist halt Gram der Held. Er fand es vielleicht nicht so toll, aber er wird halt sie niemals dafür verantwortlich machen oder halt, dass sie sich schuldig fühlen müsste oder sowas. Und dann noch mal einst obendrauf Hisuki, weil sie halt die ganze Zeit gemobbt wurde, alle fanden sie doof, hatte halt alle drei Regalien, das heißt, sie ist eigentlich die Herrscherin über Akihabara. Und was sie dann sagt, so hier, okay, nee, also ich bin jetzt Herrscherin, mein erstes Gebot ist, es wird jetzt demokratisch gewählt, so bei den, die Räte sind jetzt dafür verantwortlich, ihr könnt es jetzt mal selbst machen, zeigt den Mittelfinger, macht was ihr wollt so, und gebt noch ein geiles Zündere-Backer. Fand ich super. Aber ja, ist nicht mehr so viel passiert, also auch so eine komische Organisation, wo halt anscheinend auch Markus dazu gehört hatte, wurde halt ein bisschen eingeführt. Wir haben dann sowas natürlich, was irgendwie so klar war, in der Episode wurde genannt hier. Ich glaube, dass noch die eine Freundin von uns, von den starken sechs Unsterblichen, leben sollte. Und so wie sie beschrieben hat, ist so ein Charakter, der komisch mit Maske auf erscheint. Und wahrscheinlich ist ein Charakter, der irgendwie beherrscht wird von irgendjemand anderem oder sowas. Ja, aber größtenteils Klischee. Wenn noch mal eine Staffel kommen würde, fände ich nicht so schlimm. Also dafür war das auf jeden Fall ganz nett.
Ich fänd's nicht schlimm, wenn wir noch eine Staffel bekommen. Ist auch das größte Lob so.
Richtig, aber ist jetzt auch nicht, wo ich sagen würde, ja, ich brauche jetzt auf jeden Fall, ey, ich brauche unbedingt noch eine neue, ich brauche noch eine neue. Das ist nicht unbedingt.
Okay, ja, verständlich. Dann gehen wir direkt weiter zu deinem Monolog über 365 Tage bis zur Heirat.
Ja.
Ich habe es jetzt einfach mal eingedeutscht. Wenn es in Deutsch anders heißt, musst du es jetzt korrigieren.
Ja, ist, glaube ich, einfach der englische Titel 365 Days to the Wedding. Ich habe auch immer, glaube ich, to marriage gesagt, weil irgendwie, weshalb auch immer, ist das mir im Kopf geblieben. So wie ich verstanden habe, ist wahrscheinlich jetzt unwahrscheinlich, dass eine zweite Staffel kommt. Ist so, wie es jetzt abgeschlossen wurde und noch nicht sofort was irgendwie als Split-Core oder so angekündigt wurde, haben sie in der letzten Episode ein bisschen was verändert, dass man das eher als Abschluss sehen kann. Finde ich ein bisschen schade, ist okay, aber ich fand es auf jeden Fall sehr süß. Die beiden sind richtig unbeholfen gewesen. Am interessantesten fand ich am Schluss, weil ich glaube, sie hat auch so am meisten dann jetzt Screentime bekommen und ihre Gedanken, so wie sie sich verhält und so weiter, war halt Honjoji-san, also der weibliche Part der beiden. Ich fand interessant, also wird jetzt alles ein bisschen vielleicht spoilerig, was man dazu sagen kann oder nicht. Also als Spoiler. Es wird irgendwann auch aufgeklärt, dass, also sie sagen dann auch wirklich hier, wir haben das gefaked. Tut uns ein bisschen leid dafür. Und es wird auch gut aufgelöst, fand ich dann so, dass dann mehr oder weniger die Chefin sagt so, ja, okay, ich habe mich jetzt ein bisschen geopfert dafür, weil ich habe früher gereist und jetzt zu dem Moment dachte ich, ja, eigentlich, bin jetzt schon so die ganze Zeit, die letzten paar Jahre eigentlich nur noch zu Hause mit meinem Mann und so weiter und früher reisen war doch ganz geil. Ja, okay, da gehe ich immer nach Alaska, wieso nicht? Fand ich auf jeden Fall ganz nett. Fanden auch alle nicht so schlimm, dass sie angelogen wurden. Aber ich habe ja schon gesagt, glaube ich im Spoiler-Teil, das müsste schon eine Folge gewesen sein. Es kam irgendwie so si Episode 7 oder 8, so eine aus dem Nichts, in so ein Geständnis oder hier willst du meine Freundin sein. Und dann hat natürlich die nächsten paar Episoden ging halt darum, okay, was sage ich jetzt dazu? Empfinde ich was für ihn oder nicht? Und ich hätte schon gesagt, von Josie-san, also die beiden sind so introvertierte Charaktere und sie ist auch so jemand, sie macht sich dann auch von allem immer einen Plan. Ich hatte ja auch gesagt, ihr Hobby ist irgendwie Karten und Steine sammeln, was halt einfach mega ist. Und wir haben dann zum Beispiel einen Charakter kennengelernt, das ist ihre Mutter. Mutter ist das genaue Gegenteil, sie ist halt alleinerziehende Mutter gewesen, richtig extrovertiert, Powerfrau. Und sie redet halt richtig viel. Als sie halt sich so treffen, redet sie halt so ein bisschen so, ah, hier, das ist gerade passiert, oh, guck mal, ist es nicht toll, was hier gerade ist. Und dann aber auch so Sachen so, hier, mach dich doch selbstständig, da verdienst du mehr, bla bla bla, wie auch immer. Und sie ist halt so ein bisschen Charakter mit keinen großen Wünschen, bisschen geerdet, ruhiger Job, ich brauche nur mein Kartenhobby, was halt auch so, wenn man vielleicht sich jetzt umschaut mit Leuten, die meisten Leute haben jetzt nicht irgendwie extravagante Hobbys,
Sprich bitte nur für dich.
große Dinge, dass sie jetzt auch vielleicht mal in alle möglichen Länder reisen, so ein, zwei Reisen pro Jahr, sonst hat man vielleicht so dieses eine Hobby oder so, dann trifft man sich mal mit Leuten. Aber jetzt, wenn man auch anime-mäßig guckt, ist ja jetzt nicht so übertrieben wie bei vielen anderen. Und sie sagt dann so, dass zu ihrer Mutter, nee, ich glaube, ich werde mich noch weiter hier anstrengen. Und dann Mutter aber auch so, ja, okay, natürlich gerne. Und dann erfahren wir aber auch so ein bisschen, wie sie früher war. Zum Beispiel in der Schule. Sie war anscheinend so ein bisschen Sozialphobikerin. Sie hat dann auch mal ein Geständnis bekommen, ist danach zu Hause geblieben. Und hatte auch immer so ein bisschen Panikattacke, als ein Ping auf ihr Handy kam. Hat sich dann auch so ein bisschen dauernd vorgenommen anzurufen, was dann jetzt auch in der heutigen Zeit, also wenn sie jetzt älter ist mit 30, versucht sie auch zum Beispiel jetzt hier nach dem Geständnis ihn anzurufen. Dann gehen irgendwie so ein, zwei Wochen. Sie traut sich halt nicht so ganz. Sie macht sich halt richtig viele Gedanken immer. Und hat halt zum Beispiel auch, sagt sie, dass sie halt ihre Gefühle öfters mal ausblenden, um halt nicht enttäuscht zu werden. Oder halt auch andere vielleicht nicht zu enttäuschen. Und das fand ich halt so als Charakter, erster, ein paar Aspekte kann ich mich halt auch selbst identifizieren, aber fand ich halt richtig toll. Hat mir richtig gut gefallen. Und dann auch ihr Plan, ihm zu zeigen, so ein bisschen, okay, du willst ja eigentlich gar nicht mich haben. Weil sie geht dann mit ihm so ein bisschen auf ihr Hobby. Das heißt, am Wochenende gehen wir mal so eine Strecke lang, die sie im Fernsehen gesehen hat oder so weiter. Und er findet es aber halt mega geil. Macht halt mega Spaß mit ihr. Und dann kommen sie sich kurz näher, küssen sich. Und das ist halt auch so eine tolle Szene von ihr und zeigt so ihren Charakter. Sie analysiert es danach so ein bisschen so, okay, wie ist es jetzt dazu gekommen mit ihm? So ein bisschen, okay, wie ist es dazu gekommen, dass wir uns gerade in diesem Moment geküsst haben? Was ist da passiert?
Ja, macht sie das so danach irgendwie mit so einem, wie heißt das, so einem Corkboard
So ungefähr so ein
mit
bisschen.
Nadel und okay.
Ja, so besprechen so ein bisschen so einfach Feedbackgespräch wie im Beruf, weil die sind ja auch Kollegen, so ein bisschen okay.
Die Alternative, dass sie sich zur Kamera dreht und sagt, Ihr denkt euch vielleicht, wie bin ich in diese Situation gekommen? So
das Ferris Bueller-mäßig
wäre auch mega lustig.
Schon fast.
Also ich finde, beide Herangehensweisen sind vollkommen legitim an der Stelle.
Ja. Und in der letzten Episode nochmal eine richtig starke Szene, ein Monolog zwischen den beiden, wo sie sich beide so ein bisschen bereden, wo sie halt dann die sich so ein bisschen die negativen Aspekte der jeweiligen anderen als auch was man bei einer Beziehung machen muss, in Anführungsstrichen, oder was eine Beziehung ausmacht, dass sie halt die negativen Aspekte aufzählen, um sich so ein bisschen das einzureden, dass es ja eigentlich keine gute Idee ist, wieso sollte ich jetzt, so einfach hat man sich auch vielleicht mal selbst erwischt im echten Leben, fand ich richtig toll, also dass man so Ausreden sucht dafür, weshalb man das jetzt nicht machen sollte oder will. Aber die letzte Episode, das dachte ich auch so, okay, endet dann halt damit, dass sie dann merken, okay, sie geht halt weg, wir sind jetzt kein, Anführungsstrichen, Paar mehr, weil wir jetzt gesagt haben, das war ja alles nur Fake, aber er rennt hier hinterher und dann dachte ich, okay, er fragt sie halt dann nochmal, hier, wollen wir doch wirklich kein Paar sein? Nee, er fragt dann sofort, wollen wir heiraten? Und ich so, okay, wir hatten es schon einmal in dieser...
Ich meine, das ist der Titel der Serie.
Ja, ich weiß, aber wieso überspringt man Daten? Weil es gab ein anderes Paar in dieser Serie, die auch sofort, oder wo sofort gefragt wurde, nicht, hier wollen wir daten oder Paar sein, sondern sofort so, hier willst du mich heiraten? Als auch, wir haben dann gleich noch, diese Folge noch nicht, nächste Woche, haben wir auch in der gleichen Season was gehabt, wo dann sofort nicht gedatet wurde, sondern irgendwie sofort auch geheiratet wurde. Wo ich auch dachte, okay, fehlt da nicht irgendwo vielleicht ein Schritt, dass man das erstmal so ein bisschen ausprobieren sollte? Ja, auf jeden Fall im Manga würde dann jetzt halt so ein bisschen weitergehen, entweder geheiratet werden oder Vorbereitung zur Heirat, als auch dann, wenn man ein verheiratetes Paar ist, was ich immer ganz nett finde, weil so ein bisschen, bis kennt man ja auch in anderen Rom-Coms, bis irgendwie dann das Paar zusammenkommt, gibt's immer, oder dann ist die Serie vorbei, aber halt, was danach so kommt, meistens nicht so. Darum finde ich es ganz schade, dass dann wahrscheinlich keine zweite Staffel mehr kommen wird. Aber so war auf jeden Fall ganz süß und hat mir ganz gut gefallen. Ja, so als Rom-Com.
Okay, dann, ich bin dran. ich habe Ron Kamono Ahashis Forbidden Deductions, die zweite Staffel, fertig geschaut. Und zwar ist das einfach schön Ikemen Conan. So, Detective Conan einfach mit Ikemen. Ich glaube, das ist schon eine ganz gute Zusammenfassung. Ich muss auch sagen, dieser Punkt mit, er ist Abkömmling von Familie Holmes und Familie Moriarty, geht mir immer noch voll auf den Sack. Also das ist wirklich... Das Schlimme ist, ich glaube, die Serie wäre locker 1-2 Punkte aus 10 besser, wenn dieser Subplot einfach nicht da wäre. Nein, ich meine das ganz ernst. Gerade auch jetzt der letzte Fall aus der zweiten Staffel ist so eine Sensor-When-None-Situation. Sprich, eine gewisse Gruppe an Leuten kommt auf einer Insel im Ursprung, aber ist eigentlich egal. Es wurde auch schon adaptiert mit in der Wüste irgendwo zusammen. Und kommt da nicht mehr so einfach weg, kann nicht nach draußen telefonieren und es passiert ein Mord. Und dann passiert noch ein Mord und man weiß, der Mörder ist innerhalb dieser Gruppe und man versucht rauszufinden, wer das ist. Es ist ein bisschen schwierig, das zu adaptieren mit einem Detektiv, der von außerhalb mit dazukommt, wie es jetzt in dem Fall ist. Es ist natürlich noch ein bisschen schwieriger, das zu adaptieren mit einem Täter, der dann aus einer kriminellen Organisation dazukommt, eben dieser Familie Moriarty. Und es wird halt dann wirklich dumm, wenn da dann ein Teddybär da sitzt, der offensichtlich nicht zu der Ästhetik von diesem Haus passt. Also es geht dabei um so eine Herberge.
Ja.
Und dieser Teddy passt offensichtlich nicht da rein. Und du denkst dir, ja, okay, das ist irgendjemand von der Familie Moriarty, der jetzt einfach zuhört, so wie bei Danganronpa oder so, dieser Bär. Und der Reveal dann am Ende, und in Wahrheit ist hier hinter dem Bär das Oberhaupt der Familie Moriarty. Ja, no shit. Also das ist kein Reveal, was soll denn der Scheiß? Ich find's auch so lustig, ich glaube nämlich, dieser Teddybär wurde ganz am Ende irgendwie reingeschrieben, weil niemand interagiert mit dem, niemand sagt, das ist irgendwie komisch, dass da so ein Teddybär steht. Und am Ende, als die Auflösung von diesem Fall präsentiert wird, hat auch die italienische Studentin den Teddybär die ganze Zeit so in der Hand. Und ich denke mir so, das ist doch voll egal. Lass doch diesen Teddy weg. Ich weiß, dass der jetzt gleich anfängt, mit Mikrofonen in die Runde zu sprechen, wenn die Auflösung fertig ist. Lass den doch irgendwo in der Ecke stehen. Das hat mich richtig hart genervt. Also, alles, was mit dieser Familie Moriarty zu tun hat, ist sowas, wo ich mir denke, was soll das? Das ist wirklich schlecht. Das macht die Serie aktiv schlechter. Es ist auch nicht so wie die schwarze Organisation wie in Detective Conan oder so, wo du dir denkst, ah, das ist mysteriös und ah, du kriegst immer mal wieder so ein paar Happen, was dahinter steckt, auch wenn das seine eigenen Probleme hat. Die Familie Moriarty macht halt einfach keinen Sinn. Aber das betrifft zum Glück nur den ersten und den letzten Fall in der Serie. Der Rest ist ganz gute Krimi-Kost so. Ich fand den Fall im Forschungslabor noch ein bisschen plump. Da habe ich nach dem ersten Gespräch mit einem Verdächtigen schon gewusst, ah, okay, wie war das immer bei Mononoke? Du brauchst die Form, das Motiv und die Wahrheit. Und ich habe mir gedacht, Alter, mein Schwert geht gerade auf, Junge. Ich weiß, wer hier der Täter ist. Ich kenne dein Motiv, ich kenne den Grund, ich kenne deine Wahrheit, Bruder. Wäre ich jetzt Medizinverkäufer, wärst du im Kopf kürzer.
Ich hatte das durch die Prämisse halt als ein bisschen edgy abgespeichert. Ist da noch viel Edge drin oder eher?
Das kommt halt auch mit dieser Familie Moriarty zusammen.
Okay.
Immer wenn die beteiligt ist, ist das super edgy-fest. Weil die sind halt auch super edgy. So, haha, wir haben dich dazu gebracht, 9 Leute umzubringen und haben dein Gedächtnis danach gelöscht. Ja, wow, fuck you. Das ist so ein dummer Plotpunkt. Wir haben dich infiziert mit dem Auge, wo du den Leuten, nachdem du den Fall aufgelöst hast, sagst, sie sollen sich umbringen. Das ist übrigens auch in der zweiten Staffel deutlich besser,
Okay.
weil einfach er Medizin bekommt, die das unterdrückt. Ich mir denke, ja, bitte, nimm einfach
Okay.
diesen dummen Plotpunkt raus. Also in dem Fall, die zweite Staffel macht es doch schon deutlich besser an vielen Stellen wie die erste Staffel noch. Aber es hat halt so ein paar Probleme. Also zum einen, dass wirklich so, wenn du dich ein bisschen schon mit Krimis auskennst und schon ein paar gesehen hast, dann weißt du halt, okay, wir haben eine Einladung zu einer Herberge in den Bergen bekommen. Dann sitzt du da und denkst, ja, alles klar, das gibt so eine Sensei-Wanan-Situation. Oder wie gesagt, auch das mit dem Forschungslabor. Wenn du ein paar Krimis geschaut hast in dem Stil, in diesem Agatha Christie, Arthur Conan Doyle-Stil, dann weißt du, okay, das wird sich jetzt ungefähr so abspielen. Das ist aber gar nicht schlimm. So, es gibt einen Grund, warum die Storys so funktionieren. Und als die Einladungen bekommen haben und mir klar wurde, ah, das ist so eine Situation, habe ich mir schon gedacht, habe ich schon Bock drauf. Habe ich schon Bock drauf. Ja, also ich würde sogar sagen, für Krimi-Fans ist das sogar echt was, was man sich anschauen kann. Aber erwartet jetzt keine große Neuerung im Genre oder so. Wie gesagt, die ganzen Elemente, die nervig waren noch in der ersten Staffel, sind in der zweiten Staffel deutlich weniger. Und die sind in der ersten Staffel auch erst im Verlauf der Staffel wirklich nervig geworden. Also ist das was, wenn man keine zu hohen Erwartungen hat, kann man sich das schon anschauen.
Okay, das hört sich ja gut an.
Ich habe das Gefühl, das ist voll der Verriss, sowas zu sagen.
Nö, wieso?
Aber ja, nee, es ist eigentlich voll in Ordnung.
Und dann kommen wir gleich zu den Magical Girl Animes. Da hat mir gesagt, diese Season laufen ja ein paar mehr und ich habe gerade Bock gehabt auf Magical Girls. Das erste war Acro Trip. Das war so ein bisschen meine Feelgood-Serie. Also es ist eher auf der Comedy-Seite. Also es war ja so ein bisschen das Ding mit, hier, wir haben den einen Typen Chroma von der bösen Organisation, aber er ist halt so ein bisschen dumm, so ein leichter Himbo. Das heißt, dass er nicht so ganz die Sachen auf die Reihe bekommt. Und Berry Blossom, was so das Magical Girl ist, was aber auch so ein bisschen außersehend mal Dinge zerstört mit ihren Fähigkeiten und dann vielleicht auch mal hinfällt und so weiter und so fort. Und dann unser Hauptcharakter Date Chisuko, die halt Berry Blossom irgendwann mal sieht, mega Fangirl wird und dann von Chroma eingespannt wird in seine Organisation, damit sie coole Kämpfe sehen kann.
Die Nummer mit Data Chisoko war, dass du diesen Namen sehr gerne aussprichst, ne?
Richtig.
Irgendwas war da.
Also genau, weil Chroma, wenn halt Chroma die ganze Zeit so Date Chisoko ruft, vermisse ich jetzt schon. Also es ist jetzt gerade ein paar Wochen gerade mal rum, aber einmal dieses Date Chisoko. Also sein Voice Actor ist auch von Chroma so geil. Also ich wirklich. Das war so meine Feel-Good-Serie. Passt also animationsmäßig jetzt nicht so toll, gibt auch nicht so viele Charaktere, aber einfach diese zwei, drei Charaktere, die halt so gut miteinander funktionieren, hat halt richtig Spaß gemacht. Gerade auch seine komische Kuma-Kaijin-Fähigkeit, wo halt, wenn du auch mal auf die Mal-Seite guckst, diese komischen Bären, die er irgendwie da beschwören kann, wo er auch nicht weiß, wieso er die beschwören kann, ist alles ganz lustig. Und ich war dann richtig hyped, weil Date Chisoko wird halt als Dante von ihm so ein bisschen bezeichnet, als sein General. Und sie kriegt dann auch ein General-Outfit, was dann auch mit einer Magical Girl Transformationssequenz mit so einer Art Stab funktioniert. Oh, das hat mir toll gefallen. Also finde ich auch super. Sie hat auch so einen geilen kleinen Hut. Also, das hat mir richtig toll gefallen. Fand ich mega. Und so, ja, ist halt vorbei. Kommt, glaube ich, erstmal nicht wieder irgendwas. Und ich glaube, auch so könnte man sich vielleicht wieder langweilen. Das war halt echt so, okay, einmal pro Woche. Also es ist so eine Serie, die könnte auch ewig weit immer laufen, wöchentlich, irgendwie 1000 Folgen, guckt man sich halt mal so ein bisschen an. Aber mehr war da auch, glaube ich, nicht unbedingt, da ich jetzt so krass weiterempfehlen würde oder so. Wir beide haben aber dafür ja Magie Lumiere Magical Girls Incorporation geguckt.
Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, das ist für mich so ein Anime, der kam genau zur richtigen Zeit raus, weil ich ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe das sogar schon im Podcast gesagt, das heißt, es ist egal, dass ich es nochmal sage. Ich bin jetzt gerade von einer sehr großen Firma in eine doch sehr kleine Firma gewechselt und gerade weil wir nochmal einen noch kleineren Branch haben, wirklich mit so 10 Leuten, fühlt sich Magie Lumière im Moment sehr gut an, beziehungsweise hat sich sehr gut angefühlt. So, das ist so ein Begleitanime für meine Lebensphase gewesen. Und das war halt echt schön. Gerade so diese Abhandlung mit, ja, das ist unsere Ästhetik, ist so für mich dieses, ja, also Ästhetik ist jetzt nicht das Wort, was wir wählen, aber so in dem, ja, Umfang haben wir jetzt auch schon so ein paar Sachen gehört. Eben, das sind unsere Core Values, das ist unsere Idee, so machen wir Business und so. Und dieses Bright-eyed, es fängt was Neues an, wir können hier wirklich was mit formen, ist schon was, was mir Spaß gemacht hat. Einfach auch, weil es sich sehr so in meine aktuelle Lebensumgebung eingefasst hat.
Und dann halt so die ganze Übertragung von, was jetzt genau ein Startup in dieser Magietechnologie ausmacht, also was die, wie sagt man, nicht Destruction, danke, genau, die Disruption
Disrupten.
finde ich halt interessant, wie das irgendwie bei Magie
Ja,
funktioniert,
gut.
was jetzt deren so Unique Selling Point so ein bisschen ist, was ja dann zum Ende hin erforscht wurde.
Obwohl so diese Disruption ist tatsächlich eher was, was mich ein bisschen so, ja, okay. Ja, klar, so ein Startup braucht irgendwo einen Unique Selling Point, aber so dieses Disruption, wir disrupten die ganze Industrie, wir müssen Regeln brechen und so. Das ist sowas, das halte ich in der Regel eher für so, ja, okay, cool, ihr vermarktet euch jetzt da dran, dass ihr krass revolutionär seid. Aber das macht ja zum Beispiel gerade diese Magie Lumière Firma macht das ja gar nicht. Ihr sagt ja gar nicht, wir sind krass revolutionär, wir disrupten die Industrie, sondern die sagen ja eher, also wir sind noch so ein bisschen kleines Unternehmen, wir achten darauf, dass bei unseren Einsätzen auch möglichst nichts kaputt geht, weil wir wissen, es ist ungeil, wenn Dinge kaputt gehen. Während die großen Firmen ja eher sagen so, ist uns egal, wir machen unseren Auftrag und für den Rest habt ihr ja hoffentlich eine Versicherung.
Ja, darum war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ja deren Disruption-Technologie einfach ist, dass wir halt agil auf die Dinger uns
Dass
anpassen.
wir während dem
Dass sie halt,
Einsatz deployen.
ja, so ein bisschen ist so,
Ja.
okay. Gerade auch so, dass noch nicht nur vorgefertigte Sachen, sondern halt speziell auf den Einsatzort, würde ich jetzt sagen, hätte man vielleicht auch anders drauf kommen können und dass große Firmen das vielleicht machen, nicht einfach schon was vorprogrammieren, aber ja,
Ja
ist schon
gut,
okay.
für große Firmen ist, das ist übrigens auch so ein Punkt, den ich eigentlich recht nett übersetzt finde. finde, weil große Firmen haben, sind oft sehr schwergängig halt. Ja. Du kannst halt nicht mit einem Entwicklerteam von 50 Mann mal eben schnell was entwickeln und pushen. Mit einem Entwicklerteam von 3 Personen kann einer sagen, ah ja, okay, das habe ich da und da schon so und so gemacht, ich mache das schnell, zack, zack, ist fertig, kurz testen, ob das auch sinnvoll ist und dann wird losgeschickt. So.
Ja.
Das ist schon ein Unterschied, den das machen kann.
Mein Problem ist manchmal bei so Sachen, ob das nicht zu offensichtlich ist. Weißt du, dass so, okay, wir reden uns in der Einsatzstelle mit Leuten im Hintergrund und so hin und her, Austausch, bin ich mir manchmal nicht so sicher, ob das dann so, das habe ich ja schon mal gesagt, bei anderen Dingen, okay, zum Beispiel auch bei Dungeon Mech, wo ich mir auch dachte, okay, Monster essen ist nicht Meta, finde ich ein bisschen komisch, ein bisschen. Also du weißt jetzt, glaube ich, was ich meine, so, da ja, fand ich dann so, okay, das ist deren Revolution, so ein bisschen, in Anführungsstrichen, okay. Aber andere Sachen, wie zum Beispiel, dass dann auf einmal wir erfahren, dass ja Kanas Stärke oder Superpower ist, Anleitung lesen, fand ich dann auch wieder ein bisschen lustig. Dass sie halt sich einfach alles merken kann von den tausenden Funktionen, die ihr neuer Broom hat oder so.
Ja, obwohl, da hatten wir ja schon kurz drüber geschrieben, dass sie einfach die perfekte Nutzerin ist, die die Anleitung liest und dann auch durchzieht.
Mir hat halt immer sehr gut an der Serie gefallen. Ich hatte immer schön Vorfreude, wenn neues Magical Girl eingeführt wurde, weil ich dachte, okay, da wird es eine Transformationssequenz geben, da freue ich mich schon drauf. Dann am Schluss hatten wir noch ein bisschen Broom-Action. Ich glaube aber, ich weiß nicht, dir ist ja bestimmt auch schon ein bisschen aufgefallen. Es war ja eine JC-Staff-Produktion. Ja. Und man hat schon zum Ende hin gemerkt, dass da ein bisschen Schwierigkeiten gab. Also gerade auch das Compositing von den Effekten war nicht mehr so gut.
Man muss sagen, über die Gesamtlaufzeit, wenn du irgendwie einen Schnitt bildest, war das schon okay. Gerade wie gesagt, wir haben am Anfang von der Season gesagt, oh, JC Stuff macht diese Season wie viel? 78 Anime?
Ich glaube 12 Serien
wenn das mal nicht schief geht. Aber dafür, ganz ehrlich, war es okay.
Ja, also ich würde mich auf jeden Fall auch drauf freuen. Ich sehe ja schon, ist eine zweite Staffel angekündigt, freue ich mich drauf. Und ich will noch erwähnen, was ich ganz lustig fand, weil Nico oder wie der eine, die sind ja so ein bisschen Magical Girl Nerds, fand ich so toll, als er irgendwann so aufruft, und sie dual wielded.
Ja, generell, auch der Chef von der Firma ist einfach Peak. Ja. Ich liebe den so sehr. Auch gerade wenn er dann irgendwie das Business-Outfit auspackt. So, das ist seine Magical-Girl-Transformation. Jetzt muss er seine Business-Fähigkeiten spielen lassen. Also macht er die Transformation in den Business-Suit. Insgesamt, man muss halt einfach echt sagen, das ist eine Serie. Das, was sie darstellt, so alles ein bisschen mit Liebe, so fühlt sich's auch an. Okay, dann hast du aber noch eine andere Magical Girl Story oder Girls mit Magic oder
ja, genau.
Die angeschaut.
The Stories of Girls Who Couldn't Be Magicians. Zufälligerweise auch JC Staff. Bei dieser Serie ist aber zumindest das Audiovisuelle, mehr das Visuelle, so ein bisschen der Punkt, der heraussticht, der auch bis zum Ende hin richtig gut ist. Aber leider auch so, weshalb ich auch nur dran geblieben bin. Denn plotmäßig hatte ich ja schon gesagt, am Anfang sehr seichte und es war bis zum Ende hin leider einfach keine wirkliche Erklärung zu Dingen. Wir kriegen mal kurz ein Flashback, anscheinend es gab schon mal eine Katastrophe früher mit manchen Charakteren, die damals auf die Schule gegangen sind, die jetzt halt irgendwie Lehrer oder älter sind. Ein paar verwirrende Sachen mit, okay, ist jetzt die Oma die Mutter, aber die ist halt sehr stark gealtert und weshalb sagt die das nicht oder sowas? Oder stimmt das nicht? Hä? Und da, also es tröpfelt halt echt so vor sich hin. Es gab dann am Schluss in der letzten Episode, weshalb auch immer, dann auch noch ein paar Cliffhanger mit irgendwie der einen komischen Lamm-Schülerin, die so ein bisschen wirkt, als ob sie mehr weiß. Es ist anscheinend auch was viel Größeres im Gange, wenn man dem bösen Lehrer, was der da sagt, so zuhört. Also auch eine Figur ist halt verschwunden, die hoffentlich irgendwann dann wieder auftauchen sollte. Ja, in Kombination damit, dass halt die Lamm-Studenten als auch die Absolventen halt keinen großen Hexenhut bekommen, ist halt schon ein bisschen, Weiß ich nicht so ganz. Ist halt echt richtig schön. Also, so wie es halt aussieht, was ihr gesagt habt, diese Bilderbuchästhetik ist halt echt toll. Es gab auch am Schluss in der letzten Folge nochmal so ein paar Charakter-Animations-Highlights. Also so ein verzweifelt wütender Ausdruck von Minami in der letzten Episode. Das sah halt richtig stark aus. Aber der Rest, das ist halt echt so eine Serie, kannst du halt deinen Kindern zeigen. Aber so für dich als Plot. Es gibt halt einmal dieses Geheimnis Mysterium of the Week, was halt dann so gelöst wird. Ja, das war's. Die Klassenkameraden, Nebencharaktere haben halt alle ihr Gimmicks, die halt so, weil ich ja sag, für ein Kind vielleicht ganz lustig mal ist. Aber das war's dann leider auch. Und das, also, ich würde mich freuen, wenn diese Ästhetik nochmal von dem Staff, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich war, wie es dazu kam, für eine bessere Serie, besseres Source Material genutzt wird. Weil das war leider nichts.
Schade.
Was auch nichts war, ran meine Halb-Remake, nochmal draufschlagen?
Das
Nee.
sehe ich anders.
Ja, das sehe ich auch anders. Aber nur, weil irgendwie, ist mir so aufgefallen, das war ja einfach die letzte Episode, da ich immer mal draufhauen musste.
Ja, ich verstehe
Tut mir auch
auch
ein
ehrlich
bisschen
gesagt
leid,
nicht so
weil
ganz warum,
bin
weil
ja so der
ganz
Ranma-Fan,
ehrlich,
aber.
jetzt bin ich jetzt gerade mal hier. Lass mich das doch mal loben, bevor du hier anfängst. Ich muss sagen, ich habe es wirklich genossen. Ich glaube, gerade auch dieser Eiskunst-Kampf-Arc war, glaube ich, mein Battle-Arc der Season. Weil sind wir mal ehrlich, Shangri-La Frontier hatte ja eher so ein Episoden-Battle, wo es dann eher so 10 Minuten Maximum um irgendeinen Kampf ging. Dann sowas wie Sword Art Online, Gun Gale Online Alternative war ja eher so taktisches Gun Battle so. Und Dandadan hatte zwar auch so seine Kämpfe, aber das war jetzt nicht so 100% der Fokus. Das war ja eher so, ja, dieses Okkulte, diese Comedy, diese Romancer hat ja alles so ein bisschen ineinander gegriffen. Deswegen, die hatten auch zwar gute Kämpfe, aber nichts, was so rausgestochen hat wie dieser Eiskunstkampf. Und ja, es hat schon Laune gemacht. Gerade diese verschiedenen verrückten Arten zu kämpfen. Wir hatten ja dann auch den Bodenturnkampf und den, was weiß ich was. Dann taucht auf einmal Shampoo auf, die mit Shampoo deine Erinnerungen löscht. Ich hatte Ranma ja früher ein bisschen geschaut, hab dann versucht, es aufzuholen, hab nach zwei Episoden gesagt, nee, das ist nix. Das ist ja komplett aufgeholt. Also für dich war vielleicht die Handlung schon bekannt. Und vielleicht fandest du es deswegen weniger gut, aber ich muss sagen, so mit der Ranma-Handlung aus dem Kopf raus, muss ich schon sagen, na, so hat Spaß gemacht. Und auch gerade dieses, was ich ja bei Urusei Yatsura so kritisiert habe, dass das so sehr dieser Gag-Humor ist, sehr dieser, okay, man sieht, wo die einzelnen Chapters aufgehört haben im Manga, das hast du halt jetzt bei Ranma innerhalb gar nicht. Und deswegen, mir hat es sehr viel Spaß gemacht.
Ja, also an das meiste kann man sich jetzt auch nicht mehr so erinnern. Ich habe ja auch gesagt, das ist sehr gestrafft worden zum Original. Das heißt, da auch noch mal besser. Also die größten Negativpunkte habe ich ja nur gesagt zum Urusei Yatsura Remake, da ich mir einfach die Produktion gewünscht hätte, was sich wieder bestätigt hat, weil die zweite Staffel oder die zweite Kur ist nicht am Stück, sondern noch nicht mal Termin angekündigt worden. Nochmal hinterherhauen. Aber ja, zweite Hälfte war auf jeden Fall, wo man sich dann an alles gewöhnt hatte. Und so halt hat halt seine positiven Aspekte natürlich. Also Straffung hatte ich ja schon gesagt, ist halt super, sieht auch toll aus. So Sachen wie das immer am Anfang, diese eine Sequenz ist mit hier, das ist Ranma Saotome, die immer auf andere Art und Weise gemacht wurde.
Das fand ich auch eine unglaublich gute Änderung im Vergleich zu so diesen typischen Anime aus der Zeit, die ja dann auch immer diese. Ich meine, wir haben uns gerade am Anfang der
Ja.
Episode über Shangri-La Frontier lustig gemacht, weil die eben genau diesen immer gleichen Einstieg benutzt haben. Aber ja, das macht Ranma ½ einfach besser. Und zwar indem, dass es ein Trope von der ursprünglichen Serie einfach verbessert so. Nicht nur von der ursprünglichen Serie, generell von der Ära an Anime.
Und so wie auch bei Urusei Yatsura, also auch jetzt bei Ranma halt, wird es so sein, es wird halt besser, wenn halt auch mehr Charaktere eingeführt werden. wir haben jetzt halt dann Shampoo, was ich dann, weil sie putte ja dann wirklich aus dem Nichts so rein. Das war echt ein toller Moment, habe ich mich richtig gefreut, weil ich auch nicht mehr wusste, wann sie genau eingeführt wurde. Und Shampoo ist natürlich dann auch so ein bisschen der Rahmenverschnitt für diese Serie. Hat mich halt auf jeden Fall richtig gefreut, fand ich super. Und halt die zweite Hälfte, wo ich mich dann alles andere gewöhnt hatte, hat mir halt richtig toll gefallen. Da war ja auch dann die tolle Szene mit dem ersten Kussversuch im Dojo. Also auch gerade, wenn jetzt mal die Akane Ranma Sequenzen sind, wo es dann auch mal um Romance geht, sind halt echt schön, also sind halt toll, als auch dann Unterbrechung mit, ja okay, vielleicht sollte man irgendwie mit jemandem machen, den wir mögen, also schließt mich nicht aus, und das habe ich nicht gesagt, dass ich ausschließe. Ranma-Design ist halt auch immer noch, also das weibliche Ranma-Design tut immer noch Dinge bei mir, finde ich super. Und zum Glück, ich habe gesagt, wird besser, wenn mehr Charaktere eingeführt wurde. Es gibt da so einen Schnitt vielleicht, weil, also der schlimmste Charakter ist ja noch nicht damit, Happosai. Ja, ich habe ja das Gefühl, dass damals durch die vielen Filler nicht Manga-adaptierten Folgen, dass da irgendwie Happosai mehr drin vorkam, das heißt vielleicht wirkt er dann nicht so nervig dann im Remake. Aber ich weiß auch gar nicht, wann, ob der in der zweiten Staffel schon eingeführt wird, kann ich dir gar nicht sagen. So, aber hat es mir auf jeden Fall gut gefallen. Tolle Abwechslung gewesen. Ich hoffe einfach mal, dass dann auch am Schluss 48 Episoden mindestens mal wie beim Urusei Yatsura Remake adaptiert werden. Auch gerne natürlich viel mehr. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mal die nächste Zeit, nächsten ein, zwei Jährchen, auch mal den Rest an OVAs und Filmen der Originalserie ich auch mal wieder aufhole. Weil da fehlen mir noch ein paar. Und da habe ich, glaube ich, jetzt ein bisschen Bock bekommen. Ja, und so actionmäßig hast du ja auch schon gesagt, ist ja auch super gewesen.
Dann war es das für heute, oder?
Korrekt.
Und für uns sind dann noch so ein paar, ja, auch Highlights, die wir in der nächsten Episode besprechen werden, offen. Und da freue ich mich auch schon drauf, mit dir drüber zu sprechen.
Auf jeden Fall.
Aber bis dahin würde ich sagen, ich bin der Lukas oder der Tetz und so findet ihr mich auch auf MyAnimeList und auf Twitter. Bis nächste Woche.
Ich war der Julian, mich findet man unter Lukol, L-U-K-E-O-H-L auf MyAnimeList, Twitter und Blue Sky. Und jetzt zur Schande der deutschen Lizenzierungslandschaft. Das wäre einmal Nononbiori Nonstop, Bakano, Aria the Animation, Monogatari aus Abake und Kiso als auch Offen Monster Season, Natsumburger Friends, One Outs, Karano Kyokai Mirai Fukuin, Initial D, Shiki, Shinsekai Yori, Shoujo Kagegi Review Starlight Movie und Today's Menu for the Emiya Family.